Reptilien-Auffangstation München, der Podcast. Hallo, wir begrüßen euch zur dritten Folge von Wissen schützt Tiere, dem Podcast der Auffangstation für Reptilien in München. Ich bin Manuela Bauer und beschäftige mich seit rund 25 Jahren als Journalistin mit Tieren. Reptilien sind allerdings doch eher selten gewesen in meinem Berufsalltag und auch im Privaten. Deshalb komme ich immer sehr gerne hierher, denn Dr. Markus Bauer hat immer spannende Geschichten auf Lager. Und ich denke, auch heute erfahren wir viel Neues und Wissenswertes. Wieso legen sich Leute überhaupt Giftschlangen zu, Markus?
Also ich habe da allergrößtes Verständnis, weil ich mir denke, es gibt Menschen, die werden geboren und mögen Hunde, es gibt Menschen, die mögen Katzen lieber, es gibt Menschen, die bestimmte Schlangenarten toll finden und es gibt Menschen, die lieber Fische halten. Und ich finde, es ist auch grundsätzlich ganz legitim, dass es Menschen gibt, die sich für solche Tiere interessieren. Sie sind wunderschön, sie sind sehr spannend. Sie sind beeindruckend und sie sind von der Biologie her wirklich spannend. Also ich verstehe jeden, der sich auch in so eine Art verliebt.
Wenn man da tiefer reingeht, wenn du sagst, die sind einfach spannend, was ist denn für dich die Faszination jetzt zum Beispiel? Gibt es bestimmt die ein oder andere Art, sagst du, das ist einfach aus einer biologischen Perspektive her unglaublich spannend für dich?
Ja, da gibt es viele Dinge, die spannend sind. Also für mich das Faszinierendste ist, wie gutmütig die Tiere sind. Das darf man wirklich mal laut sagen. Das sind keine Viecher, die auf die Welt kommen mit einer unausgefüllten Strichliste, wo sie Menschen, die sie getötet haben, irgendwie abnicken. Und wenn man sich verschiedene Kulturkreise anguckt, dann merkt man auch, dass eigentlich nur wir, die wir eben kaum so Tiere haben, die uns begegnen können, da die Hosen voll haben, ne, wenn man sich überlegt, in Indien gehen die Frauen Wasser holen und wenn da eine Kobra trinkt, dann freuen sich alle, weil die Kobra mit Shiva assoziiert wird und das ist völlig normal. Und bei uns würde man die GSG 9 rufen. Was mich fasziniert, ist, wie viele Arten wirklich schlau zu sein scheinen, also die sind durchaus lernfähig. Ich merke das auch im Kurs immer wieder. Ein Tier, das häufiger im Kurs war, weiß ganz genau, wie ein kluges Reitpferd.
Was kommt jetzt?
Nein. Wie bremse ich dich aus?
Ach so.
No? Also wir haben eine Kobra, im Kurs brauchst du die gar nicht mitzunehmen, weil die legt sich langgestreckt hin und dann hast du keine Chance, was mit ihr zu machen. Sie zeigt dir den imaginären Stinkefinger und du kannst mit ihr nicht arbeiten. Also die lernen durchaus, die wissen auch ganz genau, welches Terrarium ihres ist. Sie sind unglaublich fair. Also fasziniert mich immer wieder, ne, so ein Tier, das so ein Potenzial hat, wie wenig Lust es hat, mit mir zu interagieren oder auch mir zu drohen, mir was anzutun. Wenn eine Giftschlange die Möglichkeit hat, vor mir wegzugehen, tut sie das.
Naja, du bist vielleicht als Angreifer ein bisschen zu groß. Ne? Das Gift ist ja, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich entweder zum Erlegen von der Beute da oder im Notfall, um sich zu verteidigen.
Für beides. Ja. Im Grunde hat Schlangengift immer drei Komponenten, die es erfüllen muss. Das erste ist Beutefang, weil wir unterschätzen das. Eine Ratte ist ein super wehrhaftes Tier. Ne? Wenn ich da nur kurz drauf ditschen muss und kann sie wieder loslassen, kann warten, bis sie gestorben ist und sie sammeln, ist es natürlich einfacher, als wenn die Ratte totgedrückt werden muss oder gar lebendig gefressen wird. Und wenn man jetzt noch in extremen Lebensräumen lebt, wo man so ein Beutetier alle paar Wochen mal begegnet, weil man in der Wüste lebt zum Beispiel, dann brauche ich ein super potentes Gift, das der erste Biss sitzt. Das ist die wichtigste Komponente. Die zweitwichtigste Komponente ist Verdauung. Schlangengift ist ein modifizierter Speichel und der hilft ein Stück weit bei der biologischen Zersetzung und Verfügbarmachung der Beute. Und das ist für uns als Mensch dann blöd, weil wir eben an der Bissstelle diesen Zersetzungseffekt haben. Und erst an dritter Stelle kommt die Verteidigung. Und wer mal eine wirklich angefressene Kobra gesehen hat, wie die auf, die richten sich auf und machen diesen Halsschild und Scheinattacken und fauchen wie so eine 10-Kilo-Katze. Das ist schon so beeindruckend, dass du gerne einen Schritt zurück machst und dass du dem Tier gerne aus dem Weg gehst. Und wir sehen das auch im Kurs, dass viele dieser Tiere, bevor sie wirklich ernsthaft dran denken, zuzubeißen, Scheinattacken starten. Also Angriffe, die ins Leere gehen, um bei mir Eindruck zu schinden, so nach dem Motto, lass mal meine Ruhe. Und wenn ich dann angucke, so eine Kobra, die sich aufrichtet und faucht, die zeigt ganz genau, wo sie ist, die ist mega fair. Auch eine Klapperschlange, die rasselt, die kann ja ihr Rasseln selber nicht mehr hören, aber sie gibt mir damit die Chance, ihr aus dem Weg zu gehen. Und das finde ich super fair. Also so ein Ding, was mich fasziniert an den Tieren, ganz viele sind einfach optisch unendlich schön. Die haben bezaubernde Farben, wenn ich jetzt so an eine Nashornviper zum Beispiel denke, die kommen aus afrikanischen Regenwäldern. Wenn man die auf einen neutralen Untergrund legt, dann denkt man sich, okay, als Gott die gemacht hat, war er auf LSD.
Weil, das denke ich mir bei Nacktschnecken immer.
Ja, neongelb, himmelblau, schreiendes Pink. Mhm. Und wenn du dasselbe Tier auf einen Haufen Laub legst, machen diese Farben, dass es optisch völlig verschwindet. Also einfach diese Färbung ist Tarnung. Aber bei der grünen Mamba zum Beispiel, wunderschönes Grün, schwarz gerahmte Schuppen, manchmal noch gelb mit drin. Also optisch äußerst ansprechend. Aber halt giftig.
Ja, das kann ich ja alles nachvollziehen jetzt als Laie. Ich bin ja eigentlich bei den Reptilien gar nicht so zu Hause. Aber muss ich es bei mir halten? Ich meine, ich finde auch viele Tiere wahnsinnig schön, aber ich würde jetzt auch nicht auf die Idee kommen, die jetzt irgendwo herzuholen, damit ich die bei mir daheim habe.
Also ich persönlich denke, wenn ich solche Tiere halten möchte, dann hängt da ein riesiger Rattenschwanz an Verantwortung dran. Mir gegenüber, meinem direkten Umfeld gegenüber, meinem Vermieter gegenüber und so weiter.
Also du brauchst das sowieso eine Genehmigung.
Genau. Ja. Deswegen sind die Regeln, die wir haben, extrem wichtig. Und ich finde halt, es ist ganz egal, ob ich jetzt in meiner Einzimmerwohnung einen türkischen Kangal-Hund halten will oder ob ich da eine Schlange pflegen will, die giftig ist. Ich kann es einfach nicht. Ja, wenn ich Dinge nicht umsetzen kann und die nicht safe machen kann, ist es nicht gut. Und diese Tiere gehören für meine Begriffe ausschließlich in erfahrene Hände, die wissen, also nicht die Hände, sondern das Brain dahinter. Man muss wissen, was man sich ins Haus holt. Man muss alle Sicherheitsmaßnahmen einhalten können. Und das fällt bei vielen halt weg. Also ich mag die Tiere wirklich sehr. Ich würde aber jetzt für mich persönlich daheim keine halten wollen. Und zwar allein aus dem Hintergrund, dass ich manchmal schlampig bin zu Hause. Und vielleicht noch, ne, Schelts Telefon.
Du könntest deine Katze erwischen.
Ja, oder ich lasse einfach mal ein Türchen offen. Das würde ich nicht haben wollen und in einem Mietshaus schon gleich dreimal nicht. Deswegen sind die Regeln, die existieren, gut.
Seit wann gibt es die überhaupt? Ich meine, es gab ja mal Zeiten, irgendwann kamen die ja alle nach Deutschland. Wann ging das so ungefähr los, Markus?
Also seit in Europa Tiere importiert werden, wurden auch immer wieder Giftschlangen importiert. Mhm. Und das war auch über viele Jahrzehnte bis so in die 80er Jahre, war das auch überhaupt kein Drama. Also es gab.
Da gab es auch bei uns Affen, alles Mögliche wurde importiert.
Ja. Also ich will jetzt nicht sagen, das war gut, aber worauf ich hinweisen möchte, ist, dass da nicht mehr passiert ist als jetzt, wo es verboten ist.
Ach so,
also,
meinst du?
Ich denke, wir interpretieren in die Tiere schon sehr viel rein, weil wir, sage ich mal, christlich-jüdisch geprägt sind. Ich denke da jetzt an das Evchen und die Schlange. Das Schlangen sind bei uns negativ belegt, religiös gesehen. Wir haben ganz wenige hier in Kulturen, wo es viele Giftschlangen gibt, haben die oft werden sie mit Göttern und mit Heiligkeit assoziiert. Ich denke, das ist ein kulturelles Problem, das wir hier haben. Und ich muss es jetzt mal ganz plakativ sagen, dass wir uns hier schon bei dem Gedanken ins Hemd machen. Das ist in vielen Teilen der Welt, auch wo die Tiere wild leben, wo Menschen mal einen Unfall haben damit, völlig anders.
Die Leute haben ja hier schon Panik, weil sie glauben, dass sie eine Kreuzotter im Schrebergarten sehen, oder?
Siehst du, da sind wir schon dabei. wir kriegen jedes Jahr zig Anrufe. Ich habe eine schwarze Mamba im Garten und wenn du nachfragst, hat die gelbe Flecken am Kopf und ist eine Ringelnatter. Ich glaube, wir haben hier einfach ein kulturelles und ein Denkweisenproblem, auch was die Beurteilung von Giftschlangenhaltern angeht. Ich habe etliche Vollpfosten kennengelernt in meinem Leben, die am besten keinen Regenwurm halten sollen, ganz klar. Aber ich kenne mindestens so viele Giftschlangenhalter, die das hochprofessionell machen, die alle Sicherheitsmaßnahmen einhalten, die unglaublich vorsichtig und mit den entsprechenden Werkzeugen und Materialien mit den Tieren umgehen. Da mache ich mir nicht im Traum Gedanken, dass davon eine Gefahr ausgehen würde. Und was mir halt...
Das muss man halt raussieben, das ist ja nicht so einfach. Ne?
Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen und dafür sind die Regeln gedacht. Aber in Bayern haben wir halt das Problem, dass die Regeln so streng ausgelegt werden, dass du eigentlich keine Chance
schaffst
hast.
Du nicht. Ja. Okay. Jetzt sind wir ganz kurz gerade auf die Heimischen gekommen. Gibt es überhaupt giftige heimische Schlangen in Deutschland?
Ja, es gibt zwei.
Grusel für die Hörer
es
machen.
Gibt zwei, an die wir regelmäßig denken. Die eine kommt auch in München und im Münchner Umland vor oder in meiner schwäbischen Heimat auf der Heide. Das ist die Kreuzotter. Mhm. Die haben wir fast geschafft auszurotten über Landwirtschaft, über Flurbereinigung, über trockengelegte Moore. Und wir haben eine ganz kleine, noch ganz kleine Population von Aspisvipern am Kaiserstuhl. Warum sage ich noch? Weil Klimawandel einfach vermutlich dazu beitragen wird, dass die ihr Verbreitungsgebiet ein bisschen ausweitet. Wir haben aber noch eine andere Giftschlange in Deutschland und in Bayern, an die niemand denkt, weil sie völlig harmlos ist, das ist die Ringelnatter. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, dass Ringelnattern Giftdrüsen besitzen und ein Gift, das für eine Kaulquappe oder einen Regenwurm reicht. Oder wenn man als Mensch gebissen wird, macht das die Wunde juckt, aber sie ist giftig. Okay. Sie hat zwar keine Giftzähne, aber der Vollständigkeit halber ist es, finde ich, ganz angebracht, das zu erwähnen. Und bei einer Ringelnatter macht sich keiner ins Hemd, wenn er sie kennt. Warum? Weil wir wissen, dass sie ein sehr harmlos.
Und die Kreuzotter, wie gefährlich wäre die für einen Menschen?
Es ist in den, also ums Dritte Reich rum, ist der letzte Mensch an einem Kreuzotterbiss in Deutschland gestorben. Und
amputiert.
Ja, und man stirbt in der Regel nicht am Gift, sondern an den Folgen des abgestorbenen Gewebes. Man ist an der Blutvergiftung gestorben, weil der Biss ist schmerzhaft, er macht eine dicke Schwellung, er kann Blutungen machen. Er kann auch in Ausnahmefällen, wenn du jetzt überempfindlich reagierst, auch mal einen wirklich schwer ins Krankenhaus bringen. Aber man stirbt in der Regel nicht an diesem Gift. Und wer früher dran starb, meine Uroma hatte panische Angst vor denen, weil man eben...
Gab es bei euch so viele im Garten oder was?
Nein, nicht im Garten, aber bei uns überall im Wald und auf den Heiden gab es die. Und wenn du halt vorm Zweiten Weltkrieg gebissen worden bist, dann bist du an den Folgen dieser Nekrose verstorben. Oder hattest eine Hand weniger oder ein paar Finger weniger. Und das hat den Menschen zur Angst gemacht. Aber das unglaublich Tolle an der Kreuzotter ist, die meisten von uns sind schon an so Tieren beim Wandern vorbeigelaufen oder bei der Gartenarbeit. Die sind so super scheu, die sind längst weg, bis wir sie überhaupt wahrnehmen können.
Eines Mal von mir davon gesprungen irgendwie. Also ja, die war wirklich also wie ein Pfeil. Ich wusste nicht, dass Schlangen so schnell sein können. Ja,
ja doch, wir unterschätzen die in vielen, vielen Dingen massiv.
Zwischen den Johannisbeeren. Ich habe aber wirklich einen Schreck gekriegt.
Ja.
Was würd's denn jetzt, als wenn mir jetzt sowas passiert, ich werde oder ich fasse halt blöd rein irgendwie. Gibt es eine Erste-Hilfe-Maßnahme? Was würdest du machen?
Also die wichtigste Erste-Hilfe-Maßnahme bei einem Kreuzotterbiss ist, den betroffenen Menschen oder auch den betroffenen Hund beruhigen. Es tut weh. Dann, wenn notwendig, von unnötiger Bewegung abhalten, Arzt oder Tierarzt rufen und erstmal ganz normal nach den Symptomen behandeln. Also gucken, dass man die Schwellung runterkriegt und so weiter. Die wenigsten brauchen kühlen. Antiserum. Kühlen kann man aber bitte nicht mit dem Kühlakku oder so, sondern nur mit dem feuchten Tuch. Nicht dran rumdrücken, nicht aufschneiden, nicht dran rumlutschen.
Brennen.
Ja, ist alles, überlassen wir alles John Wayne und dem Western.
Der heiße Nadel.
Ja, völlig unnötig, weil es nichts bringt. Also auch diese, es gibt so ein Schussapparat, wo
den
man dann
Mücken machen kann.
Ja, ja. Den gibt es schon in größer mit richtig scharfen Klingen. Da macht man mehr kaputt als das Gift. Und auch jetzt mit so einer Sauglocke oder irgend so einem Bullshit. Also kann man alles bleiben lassen. Arzt aufsuchen. Wunderbar. Mhm. Und vielleicht im halben Jahr nach dem Biss beim Hund und beim Menschen nochmal Leber- und Nierenwerte checken lassen, weil die könnten so ein bisschen sich verschlechtern. Einfach durch die Giftwirkung und dann ist das Thema aber auch durch.
Okay. Habt ihr von allen Tieren, die ihr da in Riem habt, von den Giftschlangen, die Antiseren vorrätig? Oder wie?
Nein. Also wir haben von nicht einer Art, die wir pflegen, Antiseren vorrätig. Wir hatten einmal zwei Seeschlangen da, die wirklich sehr, sehr rasch wirkendes Gift haben. Da hatten wir die Fläschchen rumstehen. Ansonsten macht es überhaupt keinen Sinn, so ein Antiserum. Da brauche ich einen Notarzt, ich brauche jemanden, der mir einen zentralen venösen Zugang legt. Das Ganze wird dann über eine Infusion gegeben und ganz häufig brauche ich es gar nicht. Also hier in Deutschland ist eigentlich die Denkschule die, dass wir erstmal ganz genau gucken, auch über Blutwerte, wie ist denn bei dem Patienten und diesem speziellen Biss die Giftwirkung und danach entscheide ich, ob ich Antiserum brauche oder nicht.
Mhm. Okay.
Aber man muss die Geschichte natürlich zu Ende erzählen. Wir sind Mitglied im Serumdepot Berlin. Das ist eine unendlich wichtige Einrichtung, im Grunde ein Verein.
Höre ich zum ersten Mal, Serumdepot Berlin. Mhm.
Der für seine Mitglieder, du meldest quasi, was für Schlangen du pflegst, guckt, dass, sofern sie auf dieser Welt verfügbar sind, die Antiseren greifbar sind. Und greifbar heißt, mit dem Hubschrauber binnen einer halben Stunde beim Patienten. Und es klappt hervorragend. Hier in München sind wir natürlich noch in einer Top-Situation, weil wir das Klinikum rechts der Isar mit der Toxikologie haben. Das heißt, wir kriegen das Antivenin über das Serumdepot und haben da spezialisierte Ärzte, die einen sagenhaft guten Job machen. Und dann geht es auch in der Regel gut.
Okay, gut zu wissen.
Ja, ne?
Wobei, wie gesagt, die Begegnung mit Giftschlangen ist ja eher selten wahrscheinlich bei uns.
Ja. Also ich könnte rund um München Stellen benennen, was ich nicht tun werde.
An weil denen, die Leute losziehen, meinst du?
An denen Menschen tagsüber sich sonnen und auf Wiesen und Sandbänken rumliegen und da gibt es wahnsinnig viele Kreuzotter noch. Mhm. Und die begegnen sich nie, weil die Sonnenanbeter kommen erst, wenn der wichtige Sonnenanbeter, die Kreuzotter, längst wieder im Unterholz verschwunden ist.
Und kommt man sich gar nicht in die Quere.
Genau, und die Tiere hauen einfach ab.
Okay. Jetzt muss ich natürlich fragen, bist du auch mal gebissen worden, Markus?
Ja, bin ich, beim Füttern. Wir haben da gerade umgestellt von Lebendfütterung auf Totfütterung und dann...
Ganz kurz, warum kam das? Das wurde vom Gesetz verboten, oder?
Nee, es ist nicht verboten. Also man darf nach wie vor, wenn notwendig, lebende Futtertiere an Reptilien verfüttern. Nur ist es nicht gern gesehen und es ist ja auch ethisch eigentlich ganz okay, dass man, wenn es tot geht, eben mit toten Tieren füttert. So, jetzt hast du aber Schlangen, die nur Lebendfutter kennen und dann legst du eine tote Maus ins Terrier. Das guckt ihm im Arsch nicht an. Also musste man die Maus bewegen an so einem 1,50 langen Schlangengreifer, damit die zuckt.
Du hast Marionette gespielt, oder
ich
was?
Ich habe Marionette gespielt und die Kobra wollte leider die große Maus, nämlich mich. Und dann war mein erster Gedanke, war ein Trockenbiss. Völliger Blödsinn, weil wenn die fressen will, haut die an Gift rein, was sie hat, damit das Beutetier sicher ist. Und das habe ich dann auch eine halbe Minute später gemerkt, weil so ein brennender Schmerz am Finger losging und den Arm so hoch wanderte und bis dann der Notarzt und der Krankenwagen da waren. Die ruft man da ganz zwingend notgedrungen. War der Arm schon schwer am Schwellen. Ich hatte schon so Schwindelanfälle. Also man hat das Gefühl, man zackt so weg. Und ich war aber immer noch überzeugt, ich bin abends wieder zu Hause, weil da ist ja nichts passiert. Ja, Bullshit. Bin dann auf der Intensivstation gelandet, habe ganz viele Blutproben abgegeben und irgendwann dann auch Antiserum gekriegt. Und ich durfte das, was ich in den Kursen meinen Kursteilnehmern immer erzähle, dann leibhaftig erleben. Also erst so eine Einschränkung des Sichtfelds aus der Peripherie. Am Schluss war das, wie wenn man durch so ein Löchlein in einem Karton lunzt. Also Sicht war großteils weg. Dann fingen meine Augen an, sich zu verdrehen beim Reden. Gesichtslähmung, das ist ganz typisch beim Cobra-Biss, dass man so eine schlaffe Gesichtslähmung kriegt und aussieht, als wäre man völlig zugekifft. Das kommt einfach daher, weil man die Augenlider nicht mehr offen halten kann. Ich musste also dann, wenn ich mit jemand reden wollte, mit den Fingern die Augen aufmachen. Und irgendwann kam dann auch eine leichte Atemnot, was halt darauf zurückzuführen ist, dass auch das Zwerchfell und die Rippennerven lahmgelegt werden. Und dann habe ich Antiserum bekommen. Das war
rechts der Isar dann, oder?
Rechts der Isar, ja. Das war ein unglaublich beglückendes Gefühl, weil diese neurologischen Symptome, während es reinläuft, schon weggehen. Klar kriegst du Fieber, weil es fremdes Eiweiß ist, das da reinläuft und so. Aber mein Arm blieb hefeteigartig wirklich bis über den Ellbogen geschwollen. Ich hatte 38 cm Mittelhandumfang, also richtig viel. Und es stand dann auch kurzfristig im Raum, ob man das aufschneiden muss. Bin ich Gott sei Dank drum rumgekommen. Und dann rennste halt mit einer Schiene rum und es gab dann eine kleine Nekrose an der Bissstelle, wo also Gewebe abgestorben ist. Und ich hatte dann wie so einen Hut auf dem Handrücken. Das hat auch mit der lokalen Giftwirkung zu tun. Da hat sich eine Phlegmone gebildet, also so eine Vereiterung des Bindegewebes. Und die ist dann irgendwann aufgeplatzt und dann war ich nur ein halbes Jahr in der Handchirurgie Dauergast. Und ja, also das ist was, was man sich kein zweites Mal wünscht. Ich bin trotzdem froh, dass es mich erwischt hat und nicht ein Mitarbeiter, weil bist ja auch als Chef verantwortlich irgendwo. Ich brauche es aber nicht nochmal und ich werde ganz oft gefragt, das ist mir jetzt noch wichtig, ob mir das peinlich ist. Nein, nicht im Ansatz. Weil wenn du über Jahrzehnte mit immer plus minus 100 Giftschlangen der verschiedensten Arten arbeiten musst, du musst sie rausfangen, du musst sie umsetzen, du musst sie füttern, du musst sie sauber machen, du musst sie aber auch behandeln, wenn sie krank sind. Und da in 30 Jahren bei so vielen Tieren und Mitarbeitern einen bis, da waren wir gut, da ist jeder Katzenpraktiker schlechter dran. Also nur, um zu verdeutlichen,
in der Relation auch,
ist auch nichts, wo man sich jetzt schämen muss. Das kann jedem von uns passieren. Und je sicherer man sich im Umgang mit den Tieren fühlt, umso eher passiert es, weil man halt vielleicht auch mal schludrig wird. Und deswegen war das gar nicht so schlecht. Es ging ja auch alles gut.
Und jetzt in Riem, wie oft müssen die Pfleger da rein? Wie oft werden die gefüttert und sauber gemacht?
Also grundsätzlich wird natürlich jedes Tier in unserer Obhut einmal täglich gesehen. Das heißt, wir gehen zumindest durch die Räume durch und gucken uns an, geht es den Tieren gut. Eine Giftschlange setzt genauso Kot und Haaren ab und häutet sich wie andere auch. Und wenn es möglich ist, das zu entfernen, machen wir das natürlich auch. Und bei 100 Tieren ist klar, da kackt jeden Tag irgendjemand. Also da muss man schon ran. Wobei wir da natürlich eine ganz wichtige Vorgabe haben. Wenn Schlange X beschließt, in ihr Wasserbecken zu koten und da drin zu liegen, dann werde ich sicher nicht sagen, liebes Baby, geh mal weg und ich muss jetzt hier. Dann liegt die halt, bis sie von alleine rausgeht und dann bleibt die Kacke drin. Genauso, wenn so ein Tier eben nicht in den Schlupfkasten geht, wenn ich es nicht wegschiebern kann. Und wir haben so, wie soll man das beschreiben, wie so Schutzschilde. Also das sind Plexiglasplatten an einem Führungsstab, mit denen ich, wenn ich sie ins Terrarium einbringe, oben und unten auch dicht habe und ich kann
vor dir herschiebst,
genau, sozusagen, eine Trennwand zwischen mich und Tier. Ja. Wir arbeiten auch nicht mit bloßen Händen, sondern da müssen Werkzeuge benutzt werden, es müssen Handschuhe getragen werden, also Sicherheitshandschuhe. Da reicht auch ein Lederhandschuh aus dem Baumarkt nicht. Und dann ist es. Also,
die haben so lange Zähne.
Eine Gabunviper hat 4,5 Zentimeter lange Giftzähne. Oh. Also das macht richtig Freude.
Oh, das ist ordentlich.
Ja.
Okay. Beeindruckend.
Ja, und wie gesagt, die Grundversorgung ist damit ja auch nicht erledigt. Wir haben Arten, die brauchen es feucht. Die werden dann besprüht. Man muss die Lampen checken und so weiter. Aber wir versuchen das eben alles ohne Tierkontakt zu machen. Mhm. Im schlimmsten Fall wird das Tier mit dem Schlangenhaken aus dem Terrarium rausgenommen, in eine Box gesetzt, gesichert und wenn, nach der Reinigung wieder reingesetzt. Okay. Aber wir haben überall Schlupfkästen drin, die für die Schlangen sehr attraktiv sind. Da ist es kühl, da ist es ein bisschen feucht, da gehen die gerne rein, da schlafen die auch oft. Ich sage immer, es ist Schlafzimmer und da kannst du den Schieber zumachen und kannst das Terrarium putzen.
Man kann ja bei euch auch Führungen buchen, in Riem nicht, oder?
Doch, das gibt's auch.
Aber die Giftschlangen sieht man nicht.
Doch, es gibt sogar eine extra Giftschlangenführung. Die ist nicht sehr häufig, weil, ganz ehrlich, das sind jetzt auch nicht so maßlos viele Menschen, die es interessiert. Aber die kann man online bei uns buchen, muss man halt gucken, wann die wieder angeboten wird.
Okay, findet man auf der Webseite.
Mhm.
Interessant.
www.reptilienauffangstation.de.
Markus, du hast immer schon so schöne Geschichte. Du hast bestimmt noch die ein oder andere Anekdote zu den Giftschlangen. Ich glaube, ich sage Hubschrauber.
Ja, da gibt es viele Anekdoten. Viele. Also ich erinnere mich an einen Fall. Wir haben über den Herrn schon ein paar Mal gesprochen, glaube ich, der sich für einen Wissenschaftler gehalten hat. Und,
er kommt mir allmählich bekannt vor.
Genau, also und der hatte eben wirklich hanebüchene Sicherheitsvorkehrungen. Ein Tier war in einem Aquarium, Glasscheibe drauf und eine Bierflasche als Beschwerung. Ist natürlich nichts. Dann, wir haben es das letzte Mal angesprochen, Kobras in Kunststoffmeerschweinchenkäfigen, Sicherheit null. Wir hatten eine Speikobra in der Keksdose, 0,0 Sicherheit. Also sowas kommt vor. Aber was mir ganz massiv im Gedächtnis geblieben ist, war ein Fall aus der Nähe von München mit einem Knäblein 19.
Ein Pubertier.
Ja, 19-jährig, pickelsichtig, dumm wie Brot. Wenn du willst, zeig mich an, junger Mann.
Wir nennen ja keinen Namen.
Der sich also illegal aus der Schweiz über die grüne Grenze sehr potente Kobras geholt hat.
Wieso kann man die da kaufen, Markus?
Naja, in der Schweiz gibt es genauso Regeln wie bei uns, aber du kannst sie auch bei uns kaufen. Der Handel mit den Tieren ist genauso wenig verboten wie der Import. Und das war ein Halter, der die abgegeben hat in der Schweiz und der Knabe hat sie gekauft und hat sie unter, wie soll ich sagen, unter Umgehung geltenden EU-Artenschutzrechts nach Deutschland eingeführt.
Geschmuggelt.
Und hat sie dann unter den Augen seiner Eltern in einem Mehrparteien-Mietshaus im Münchner Umland gepflegt. Und weil das ja so cool ist, hat er sie gemolken. Das heißt, du musst das Tier fangen, musst es am Kopf greifen, musst es irgendwo in ein Glas mit Folie reinbeißen lassen und dann hast du das Gift da drin.
Was wollte er damit?
Das ist eine gute Frage. Wir haben schon gemutmaßt, es gab eine Zeit lang in der Drogenszene einen Markt dafür, weil in geringen Mengen soll das den Kick erhöhen. Ich weiß es nicht, ich habe es nie probiert. Aber
was alles gibt.
Das gut. Zeug stand dann vergammelnd, weil das ist ja.
Er hat es nicht konsumiert.
Wir wissen es nicht, aber das stand in Fiölchen wohl rum. So, und lange Rede, kurzer Sinn, der Knabe behauptet, er hätte einen Kratzer an der Hand gehabt, haha, und hätte sich an einem mit Gift verunreinigten Gerät, also so einem Schlangenhaken, das angeblich in die Wunde eingebracht. Das ist
kann nicht
so
sein.
Gelogen wie sonst was.
Also er ist gebissen worden.
Er ist gebissen worden, er ist sehr schnell kollabiert. Es waren zwei Hubschrauber in der Luft, einer mit dem Notarzt, einer mit der Feuerwehr. Die Tiere wurden dann gesichert, der Knabe wurde wiederbelebt und ist dann in der Klinik gelandet, hat eine Hauttransplantation gebraucht, weil ihm also da an der gebissenen Hand auch ganz viel Gewebe abgestorben ist. Das Ganze hat ein Vermögen gekostet, und zwar uns Steuerzahler. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch null Verständnis. Na, wenn man als Eltern einem 19-Jährigen das in der Mietwohnung erlaubt und so guckt, wie der mit diesen Viechern da rumfuchtelt, das ist so verantwortungslos, wie es nur geht.
Die Tiere sind bei euch gelandet?
Die Tiere sind bei uns gelandet, sind auch immer noch da.
Oh ja, wollte ich gerade fragen, ja. Okay.
Die haben wir noch, ja.
Ja, dann würde ich sagen, dann kann ich wahrscheinlich bei unserem Tier des Monats, wenn die ja also so gut wie nicht vermittelbar sind, sonst hätte ich ja irgendwie Hansi die Hornotter oder so vorgeschlagen, aber du denkst, das ist kein guter Gedanke.
Also sag mal so, wir vermitteln immer wieder Tiere durchaus, hauptsächlich an Zoos oder an Halter aus anderen Bundesländern, die eine dort gültige Genehmigung haben. Also nachgewiesenermaßen sachkundig sind, eine sichere Tierhaltung haben, Erfahrung haben und so weiter. Das kommt relativ selten vor. Also wir haben jetzt auch nicht die mega raren Schlangen, wo die Weltschlange steht und die Zoos hier schreien. So eine Puffotter ist jetzt nicht so der Brüller oder die meisten Klapperschlangen, dass man die haben wollte. Hornottern gehen eventuell in Zoos, weil man die im Freigehege pflegen kann. Also es gibt einige zoologische Gärten, die eben so europäische Arten in Freilandgehegen pflegen, wo man von oben reingucken kann. Da wären die vielleicht interessant, aber unsere Hornotter-Babys Hornottern sind lebend gebärend, das ist ein bisschen schwierig mit der Empfängnisverhütung. Es sind jetzt ein paar zur Welt gekommen, die sind jetzt vielleicht so lang wie eine Zigarette und stricknadeldünn. Wie viele davon überleben, wissen wir nicht, weil die halt sehr schwer ans Futter gehen und auch natürlicherweise ein ganzer Schwung von den Jungtieren das erste Jahr gar nicht erlebt. Also drum würde ich da jetzt noch nicht sagen, wir haben welche, liebe Zoos, aber könnt gern im Sommer nochmal nachfragen, ob sie im Leben geblieben sind. Was für mich halt schwierig ist, wenn du als Tierheim solche Tiere auf die Vermittlungsliste stellst, dann kommen eben nicht nur Menschen, die gezielt eine Art suchen, weil sie es im Zoo halten wollen oder so, sondern da weckt man dann natürlich schon auch so Begehrlichkeiten so ein bisschen. Ne? Und ich meine, es gibt schon auch Menschen, die sich im Gegensatz zu den guten Haltern, die ich vorhin erwähnt habe, mit so Tieren schmücken wollen, die ihr Ego damit aufpushen, die sich für Tarzan in angezogen halten und meinen, sie können das alles. Und da sind leider halt schon auch ein paar Vollpfosten dabei und die möchte ich nicht anlocken.
Aber da gibt's ja auch, für die gäbe es ja auch genug Hindernisse, sage ich jetzt mal, ne? Eben Sachkundennachweise und so weiter, Haltungsnachweise. Hm. Also dieser ganze Schwung, der ja erbracht werden müsste, um überhaupt diese Hürde sozusagen möglich zu machen.
Klar, aber das Problem ist, mit deiner Königskobra gehst du nicht Gassi und die schreit auch nicht wie dein Kakadu. Das heißt, wenn ich heute mitten in München beschließen wollte, ich spack's mir jetzt ein paar schöne Terrarien in meinen Keller, den kann ich zusperren, dann kriege ich die Tiere im Internet, weil es legal ist, gekauft. Und wenn ich die in meinen Keller einsperre und niemand reinlasse, dann sind die Tiere da und keiner kriegt's mit. Das ist für mich fast schon ein Nachteil dieser strengen Regel, die wir hier haben, weil es gibt nicht weniger Giftschlangenhalter in Bayern. Nur weil wir diese strenge Regelung haben. Wir wissen nur nichts mehr von ihnen.
Ja, aber müsste man denn den Handel verbieten, Markus?
Ach, Handel verbieten ist eine Idee, die im ersten Moment schlau klingt, aber unterm Strich, ich kann nur das verbieten, wovon ich weiß. Und es muss in München oder im Münchner Umland einen Züchter geben, den niemand kennt, der schon dreimal aufgefallen ist, weil er Tiere mit DHL verschicken wollte, also völlig illegal.
Oh.
Die sind auf dem Röntgenbild aufgefallen. Es waren zwei relativ, ja, also schon giftige und gefährliche Arten dabei, aber jetzt nicht Arten, an denen du notgedrungen stirbst. Es waren im dritten Paket aber auch zwei Gabunvipern drin. Und die bringen dich auf jeden Fall zu Tode.
Haben sich bei euch gemeldet? Hallo, wir haben hier durchgeleuchtet durchs Paket, da ist was drin?
Ja.
Ist nicht dein Ernst?
Doch, und meine Kollegin musste dann früh morgens dahin fahren Einmal hat es die Polizei gebracht und es waren halt Giftschlangen drin. Kein Mensch weiß, wer das ist, weil natürlich die Absenderadresse falsch ist.
Und der, der sie bestellt hat?
Der, der sie bestellt hat, sitzt im Ausland und ist somit nicht greifbar.
Ach so, das wurde weggeschickt aus München, verstehe. Und einer im Ausland hat es bestellt?
Genau.
Blöd.
Mhm. Also es gibt ja auch nicht nur die legalen Wege, so ein Tier anzubieten. Na, es gibt eine große Terrarianer-Plattform, da darf ich ganz legal meine Jungtiere zum Beispiel, oder wenn ich Tiere nicht mehr halten kann, kann ich die anbieten. Das ist vollkommen legal und für meine Begriffe auch gar nicht doof. Wenn wir jetzt noch hoffentlich trotz Neuwahlen die Novellierung des Tierschutzgesetzes angehen, dann wird man in Zukunft, wenn man so eine Annonce aufgibt, über seinen Personalausweis seinen Klarnamen belegen müssen. Das heißt, ich weiß, wer hat die Tiere, und in der Regel muss ich davon ausgehen, dass das nicht irgendein illegaler Dealer ist, wenn er seinen Klarnamen angeben muss, sondern das ist jemand, der das legal darf. Also nehmen wir Hessen. In Hessen darf ich keine Giftschlangen halten, außer ich bin gewerbsmäßiger Züchter. Natürlich ist da jetzt jeder Giftschlangenhalter Züchter geworden, sehr logisch. Das dürfen die auch ganz legal, dürfen die abgeben. Mir ist wichtig, dass wir Transparenz haben, dass ich weiß, wer die Tiere pflegt. Im Moment haben wir eine riesige Grauzone, einen riesigen Untergrund, den wir gar nicht kennen und auf den wir nur stoßen, wenn ein Unfall passiert.
Naja, aber wenn das allein schon so ein Durcheinander ist, sage ich jetzt mal, zwischen den Bundesländern, Baden-Württemberg sagt, ja, ist kein Problem, Bayern sagt, nein, ist totales Problem. Natürlich, jetzt verstehe ich, dass man den Handel nicht verbieten kann, weil da ist es erlaubt, da ist es nicht erlaubt. Also,
ja, der Handel ist in ganz Deutschland erlaubt, weil der eben ein völlig anderes Rechtsgebiet betrifft. Und mir ist es immer wieder wichtig, darauf hinzuweisen, wir haben offene Grenzen in Europa. Zumindest tendenziell noch. Und es ist ein leichtes, auch in andere EU-Staaten zu fahren, wo das nicht reglementiert ist. Dann fährst du über die Grenze, kein Mensch fragt dich. Wir hatten es einmal, das war ein Aufgriff. Die hatten dann halt artgeschützte Kobras dabei, die sie irgendwo in Osteuropa gekauft haben. Dann haben wir ja noch den völlig unübersichtlichen Sumpf des illegalen Tierhandels, wo ich eben auch artgeschützte Tiere krieg, verbotene Tiere krieg, der übers Darknet oder diese Grauzonen zwischen normalem Internet und Darknet abgewickelt wird. Und wenn ich da Drogen, Prostituierte und Waffen kaufen kann, kriege ich auch jedes Tier, das ich will. Und da sind wir in Bayern halt mit der Grenze zu Polen, Tschechien ziemlich betroffen, weil man sieht auch bei Vögeln, bei Säugetieren, bei anderen Tiergruppen, dass die eben munter aus Osteuropa rüberkommen und häufig nur durch Deutschland durchfahren und dann in Staaten verkauft werden, wo Tierhaltung so gut wie gar nicht mehr erlaubt ist. Also Benelux-Staaten zum Beispiel.
Mhm, okay. Also die kommen auch ran, sozusagen. Ja,
ja klar. Ja. Ich meine, das ist wie wenn du andere illegale Dinge willst. Kriegen tust du sie immer.
Kriegst du es auf allen Wegen irgendwie immer. Jetzt nochmal zu eurem Bestand. Wo kamen die denn in erster Linie her? Also die kamen dann aus Beschlagnahmen her, Fundtiere wahrscheinlich eher weniger, nehme ich an, vom Zoll. Wo kommen so die meisten her?
Also die allermeisten kommen wirklich aus Beschlagnahmen. Das heißt von Haltern, die sie illegal gepflegt haben. Wir hatten auch ein paar Wegnahmen, wo die Haltung zwar legal war und die Erlaubnis uralt, der Besitzer auch. Also der, in dem Fall war das ein alter Herr, der schwer krank und pflegebedürftig war und sich nicht mehr um seine Tiere kümmern konnte. Meistens sind es wirklich nicht genehmigte Haltungen, wo man die Tiere dann wegnimmt. Wir haben ab und zu mal einen Aufgriff aus Unfällen, also wie die Kobras aus dem Münchner Umland, eine Klapperschlange aus München, da ist eben ein Bissunfall passiert und dann wurden die Tiere natürlich weggenommen. Wir haben Tiere aus anderen Bundesländern, weil die Auffangstationen jetzt nicht so dicht gesät sind und man dann eben zum Teil so Tiere übernimmt aus Kulanz. Wir haben also auch schon einen Kofferraum voll Klapperschlangen aus Berlin gekriegt.
Die Kofferraum voll.
Ja, also jetzt nur, um so eine Größenordnung okay. anzugeben. Mhm. Das sind so die Hauptquellen, wo die Tiere herkommen. Wir haben aber auch ein paar Tiere, die wir bewusst aus anderen Auffangstationen aufgenommen haben, weil wir sie für unsere Gefahrtierkurse brauchen.
Genau, und ich wollte noch mal fragen zu den Gefahrtierkursen. Für wen ist es denn dann konkret interessant?
Also wir bieten primär die Kurse an für Zootierpfleger, also auch über den Berufsverband. Mhm. Wir bieten die Kurse an für die Bundeswehr, weil im Auslandseinsatz man durchaus häufiger mit Schlangen konfrontiert ist, als man denkt. Mhm. Wir bieten es an für, ich sage jetzt mal, Tierrettungen im weitesten Sinne. Auffangstationsmitarbeiter, also auch hausintern muss diese Schulung gemacht werden, sonst gibt es keinen Zugang zu den Tieren. Und wir bieten es für Tiermediziner an. Wir haben auch die Möglichkeit, solche Kurse für Behördenmitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzubieten. Da muss aber jetzt nicht, wie soll ich sagen, die Frau Müller, die normalerweise Artenschutz macht, genau, mit der Kobra hantieren, sondern da geht es um Basics. Mhm. Was wir eigentlich nicht anbieten, einfach auch, um da keine Konkurrenzsituation mit anderen Anbietern zu haben, ist, dass wir sagen, wir machen die Kurse für Menschen, die Privattiere halten wollen. Da gibt es andere Angebote, da muss man sich nicht Konkurrenz machen. Und wir haben mehr als genug zu tun mit dem Klientel, das wir quasi mit den Kursen versorgen.
Okay. Ja, wir sind am Schluss schon angekommen, lieber Markus. Unsere vierte Folge wird auch ganz spannend. Und zwar geht es um Qualzuchten.
Oh ja.
Das finde ich wirklich ein ganz spannendes Thema, weil das kenne ich jetzt wirklich nur von, naja, die Nacktkatze zum Beispiel wird als Qualzucht bezeichnet.
Und so ähnlich gibt es das bei Reptilien auch. Wann immer du was züchten kannst und anfangen kannst, dir Rosinchen rauszupicken, die du geil findest, wird es immer eine Modeströmung geben, die das hypt. Und immer Menschen, die wahnsinnig viel Geld damit verdienen und Menschen, die dieses Geld ausgeben.
Mhm. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, ob es hier welche gibt in der Auffangstation.
Oh ja. Da müssen wir dann aber auch dringend über die Lebensbedingungen dieser Zuchttiere mitreden, weil das völlig ineinander verquickt ist und die haben ein Leben, da hat es jedes Schwein im Kastenstand schön.
Ich bin gespannt. Okay, dann sage ich tschüss, Markus, bis zum nächsten Mal.
Ciao, bis zum nächsten Mal.
Reptilien-Auffangstation München, der Podcast.